RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Die Berliner Polizei hat am Abend einen besetzten Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität geräumt. Mehrere Demonstranten wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie würden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und wegen Sachbeschädigung eingeleitet, sagte ein Polizeisprecher. Rund 100 pro-palästinensische Aktivisten waren am Nachmittag in einen Saal auf dem Campusgelände Nord in Mitte eingedrungen. Rund 300 Beamtinnen und Beamten waren im Einsatz. Beim BSW in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister Krumbach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Juliane Koch, RBB 24.
Als Grund für seinen Rücktritt nannte Krumbach gegenüber RBB 24 Brandenburg aktuell die hohe Arbeitsbelastung. Das Amt des Finanzministers und der Aufbau der noch jungen Partei erfordere volle Kraft. Das schaffe er nicht. Im Spätsommer oder Herbst soll es einen Parteitag des BSW geben und dann werde er sein Amt zur Verfügung stellen. Seit Gründung des Landesverbandes im Mai vergangenen Jahres ist Krumbach Landeschef des BSW in Brandenburg.
Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist am Abend am Flughafen Leipzig-Halle gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hätten diese bereits eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage aus verschiedenen Programmen erhalten. Neue Zusagen gebe es nicht. In der türkischen Metropole Istanbul haben am Abend erneut mehrere 10.000 Menschen die Freilassung des Oberbürgermeisters İmamoğlu gefordert. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Oppositionspartei CHP aus Istanbul Christian Buttgereit.
İmamoğlu rief aus dem Gefängnis dazu auf, im Kampf für die Demokratie nicht nachzulassen. Die türkische Gesellschaft stehe vor der Entscheidung zwischen Gerechtigkeit und Knechtschaft. Der Vorsitzende der CHP, Özel, griff Staatspräsident Erdogan direkt an. Dieser missbrauche die Justiz für seine eigenen Zwecke. In Sprechchören forderten Teilnehmer Erdogan auf, zurückzutreten. An der Kundgebung beteiligten sich neben Parteianhängern auch Gewerkschaften und Studierende.
Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Fußballmeister kam im Rückspiel bei Inter Mailand nicht über ein 2:2 hinaus und verpasste damit den Einzug ins Halbfinale. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Morgen ist es meist gering bewölkt und niederschlagsfrei bei aktuell 13 Grad in Berlin-Köpenick und 17 in Wannsee, 13 Grad auch in Lenzen und 17 in Guteborn. Der Tag wird in Richtung Oder und Neiße oft sonnig sein. Nach Westen hin gibt es neben Sonne teils kompakte Wolken bei Höchstwerten bis 28 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir beginnen mit einer Gefahrenmeldung für den Ilm-Kreis. Durch einen Ausfall der Telefonanlage ist derzeit der Notruf 112 im Ilm-Kreis nicht zu erreichen. Im Notfall ist der Notruf über 110 möglich. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. A2 Braunschweig Richtung Berlin zwischen Helmstedt Zentrum und Allerengersleben. 4 Kilometer stockender Verkehr an einer Baustelle. Und die letzte Meldung für den Moment. Die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Umleitungsempfehlung ab Homberg-Efze, die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld-West. Kommen Sie gut durch den Straßenverkehr und in diesen neuen Tag.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber am Mikrofon aus dem NDR-Infostudio in Hamburg. Einen schönen guten Morgen. Mehr als 5 Jahre ist es jetzt her, dass die Corona-Pandemie ausbrach und Deutschland erreichte. Die Folgen sind bekannt und haben das Leben sehr vieler Menschen stark verändert. Daher hatte es sich die Weltgesundheitsorganisation zum Ziel gesetzt, einen neuen Pandemievertrag auszuhandeln. Er sollte chaotische Zustände bei der Beschaffung von Schutzmaterial und die ungerechte Verteilung der Impfstoffe verhindern. Nach 3 Jahren ist es nun tatsächlich gelungen, ein Vertragstext steht. Die Mitgliedstaaten wollen ihn auch umsetzen, denn die nächste Pandemie kommt mit großer Sicherheit. Rein statistisch liegt die Wahrscheinlichkeit bei rund 38%, dass Sie und ich und alle anderen, die im Augenblick auf dieser Erde wandeln, wieder eine Pandemie erleben. Wir sollten also in Zukunft wohl besser vorbereitet sein als beim letzten Mal. Ein Bericht von Katrin Hund.
Thank you, merci beaucoup.
Thank you so much.
I think you need a break now.
Ich denke, Sie brauchen jetzt eine Pause, sagte WHO-Generaldirektor Tedros, sichtlich erleichtert am frühen Morgen zu den sichtlich müden Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsländer, als der diplomatische Durchbruch nach über 3 Jahren endlich erreicht war.
Tonight marks a significant milestone.
Diese Nacht ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einer sichereren Welt, so Tedros. Wir feiern den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über einen Pandemievertrag. Es ist nicht nur ein diplomatischer Erfolg, sondern steht für eure Resilienz, Einheit und unerschütterliches Engagement für Gesundheit und Wohlergehen der Menschen überall auf der Welt.
To the health and well-being of people. Everywhere.
Mit dem Pandemievertrag soll Chaos wie bei Corona künftig verhindert und eine weltweit gerechte Verteilung von Schutzmaterial und Medikamenten sichergestellt werden. Es geht also um bessere internationale Zusammenarbeit bei der Prävention und der Reaktion auf drohende Pandemien. Christoph Benn, Direktor für globale Gesundheitsdiplomatie am Job-Lange-Institut in Genf.
Ja, ich glaube, was hier letzte Nacht passiert ist bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf, ist wirklich historisch. Was sich ändert, ist vor allem, dass wenn irgendwo auf der Welt ein neuer Erreger auftritt, dann müssen Länder die Informationen und die Daten sofort weitergeben. Das wird die Entwicklung von Impfstoffen, von Medikamenten extrem beschleunigen.
Für die historische Einigung waren viele Kompromisse nötig. Bis zum Schluss war vor allem der sogenannte Technologietransfer umstritten. Also inwieweit die Pharmaindustrie bereit ist, ihr Know-how zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen auch mit ärmeren Ländern zu teilen. Einzelheiten dazu sollen in einem Anhang des Vertrags geregelt werden, der noch ausgehandelt werden muss. Gesundheitsdiplomatie-Experte Christoph Benn ist zuversichtlich, dass die Pharmaindustrie letztlich zu Zugeständnissen bereit sein wird, damit auch ärmere Länder künftig besser versorgt werden können, auch wenn es verpflichtende Zusagen im Pandemievertrag noch nicht gibt.
Stellen wir uns mal vor, es gibt eine neue Pandemie, es bricht ein Virus irgendwo aus und die entwickeln etwas und sagen, aber nur für die reichen Länder. Ich glaube, das wird nicht mehr so durchgehen. Der öffentliche Druck wird sehr viel größer sein und dann kann man auf das Pandemieabkommen verweisen und sagen, aber wir haben uns doch geeinigt. Zwar nach gegenseitiger Absprache, aber wir haben uns geeinigt, dass das zur Verfügung stehen soll. Das wird anders sein als beim Beginn der Covid-Pandemie und hoffentlich mehr so wie am Beginn der AIDS-Pandemie, als es um dieselbe Frage ging.
Das Pandemieabkommen soll im Mai beim WHO-Jahrestreffen verabschiedet werden. Allerdings nur noch von 191 der 194 WHO-Mitgliedsländer, nachdem Argentinien, Paraguay und allen voran die USA ihren Austritt erklärt haben, was eine zumindest vorläufige Schwächung des Abkommens bedeutet.
Das Pandemieabkommen der WHO, Sie hörten einen Bericht von Katrin Hondl. Ilona Kick-Busch ist die Leiterin des globalen Gesundheitsprogramms am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf. Mein Kollege Tim Krohn hat sie gefragt, was in diesem Abkommen für sie der größte Schritt nach vorne ist.
Ja, der größte Schritt nach vorne in diesem Abkommen ist sicherlich, dass diese Forderung nach größerer Gleichheit in der Verteilung von Medikamenten, von Wissen, von Technologie, das ja die ganzen Verhandlungen so stark dominiert hat, dass man hier tatsächlich erstens das anerkannt hat als Problem und zweitens, dass man an wirklich konkreten Lösungen gearbeitet hat. Nicht jeder hat gekriegt, was er wollte, aber man hat einen globalen Konsensus in diesen Fragen herstellen können.
Da muss ich gleich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn diese beiden Punkte, also die Forschung und Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen und in dem Zusammenhang natürlich auch der Transfer, also von den Reichen zu den ärmeren Ländern dieser Welt, da legt sich ja die Pharmaindustrie immer noch ziemlich quer. Also wenn es jetzt heißt, da müsse man die einzelnen Modalitäten nochmal extra aushandeln, heißt das nicht dann doch übersetzt, wenn es ernst wird, dann denkt am Ende eben doch nur wieder jeder erstmal an sich selbst?
Ja, das hängt natürlich sehr stark auch von den Mitgliedstaaten ab, aber Selbst die afrikanischen Staaten haben jetzt am Ende der Verhandlungen gesagt, wir haben nicht alles gekriegt, was wir wollten, aber wir sind einen wichtigen Schritt vorangegangen. Und gerade das Weiterverhandeln ist ja das Wichtige. An sich, so als normaler Mensch, denkt man sich, naja, in 3 Jahren müssten die doch einen Konsens schaffen können. Aber wirklich wichtige Verhandlungen dauern ja meistens noch sehr viel länger. Und diese sind sehr, sehr, sehr grundsätzlich. Und von daher also das Weiterentwickeln des sogenannten PAP-Systems, also der Zugangs- und Vorteilsausgleich, der geht ja weiter. Und hier wird sicherlich noch einiges gefeilt werden und auch hart verhandelt werden. Mhm. Aber die Grundlagen hat man jetzt gelegt und das muss man doch anerkennen.
Also das heißt, man kommt auch nicht mehr so schnell wieder zurück. Also wird denn zumindest der moralische, der öffentliche Druck auf die Pharmakonzerne durch dieses Papier größer?
Das glaube ich schon. Ich meine, der war ja sowieso schon sehr stark und da hat es sowohl also von sehr vielen NGOs, von der Wissenschaft, von natürlich den Ländern des globalen Südens und schließlich auch von sehr vielen der öffentlichen Meinung, sag ich mal, hat es doch also sehr laute Stimmen gegeben, dass man hier sich nicht ganz so versteifen kann, wie es war. Und das hat dann doch gezeigt, dass auch dieser Aspekt, also auch freiwillig gewisse Prozentzahl der produzierten Medikamente oder Diagnostika oder Ähnliches zur Verfügung zu stellen, damit die WHO das dann auch verteilen kann, das ist doch immerhin in den Vertrag hineingekommen.
Wie ist das mit den Lieferketten, also mit Schutzmaterial, mit Medikamenten, Impfstoffen und so weiter?
Das ist wahnsinnig schwierig. Es ist ja jetzt so, dass beschlossen worden ist, dass die WHO hier an einem Netzwerk arbeitet für Lieferketten. Aber Sie wissen ja auch, wie geopolitisch inzwischen die Lieferketten sind. Und das hat natürlich jetzt auch die letzten Verhandlungen stark überschattet und vielleicht sogar deswegen auch zu einem Kompromiss gefunden, weil inzwischen mit der Androhung von Zöllen, dass man Lieferketten nur noch mit befreundeten Staaten macht, dass man globale Lieferketten nicht mehr anerkennen will, dass man WTO-Kompromisse auch nicht mehr anerkennen will. Also dass in dieser geopolitisch und auch handelspolitisch inzwischen so zerstrittenen Welt, dass man hier noch einen Kompromiss finden wollte, bevor es vielleicht also noch schlimmer wird.
Tja, wenn wir schon dabei sind, Frau Quickbusch, ja, was bitteschön nützt uns so ein Abkommen, wenn nicht einmal die USA da mitmachen wollen?
Ja, das ist ja bei solchen Abkommen immer so eine Sache. Wir haben ja auch ein Rahmenabkommen für Framework Convention on Tobacco Control, also die Tabakkontrolle. Da hat die USA mitverhandelt, aber auch nicht ratifiziert. Trotzdem ist die USA eines der Länder mit den schärfsten Tabakgesetzen. Also es ist ja jetzt auch so, dieses Abkommen wird jetzt hoffentlich von der Weltgesundheitsversammlung, ja, ohne die USA, gut geheißen. Dann müssen die Länder das ja ratifizieren. Also es ist noch ein Prozess und man wird ja sehen, was in den nächsten Jahren in den USA passiert. So ein Abkommen kann, es muss von 60 Staaten ratifiziert werden, bevor es voll in Kraft tritt. Da kann politisch noch sehr viel geschehen.
Karl Lauterbach, der hatte in seinem Statement ja ein nicht so ganz unwichtiges Verb benutzt. Er sagte, dass er damit rechnet, dass wir für die nächste Pandemie besser vorbereitet sein können. Dieses Können, würden Sie das auch sagen oder würden Sie das sogar streichen mit diesem Abkommen?
Ja, das Abkommen an sich will die Länder dazu bewegen und verpflichten, dass sie sich besser vorbereiten. Und sobald sie das ratifizieren, dann verpflichten sie sich auch dazu. Also von daher, wenn die nächste Pandemie morgen kommt, glaube ich nicht, dass wir schon sehr viel besser vorbereitet sind. Aber wenn sie in ein paar Jahren kommt, dann würde ich schon zustimmen, dass wenn die Länder agieren, wenn ein Parlament das ratifiziert hat, dann muss die jeweilige Regierung das wirklich umsetzen, damit man diese internationale Verpflichtung erfüllt.
Das waren die Einschätzungen der Gesundheitsexpertin und Politologin Ilona Kickbusch. Sie leitet das globale Gesundheitsprogramm am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf. Und wir schauen einmal kurz etwas ausführlicher auf das Wetter in Deutschland. Am Tag im Osten lange heiter, oft trocken, nur vereinzelt Schauer. Sonst wechselnd bis stark bewölkt. Anfangs im Nordwesten abziehender Regen. Später gibt es im Westen und Südwesten neue, teils schauerartige, mitunter auch gewittrige Regenfälle. Maximal 7 Grad in der Eifel, 14 Grad im Braunschweiger Land und bis zu 28 Grad an der Oder. Und hier noch die Temperaturen in einigen Städten in Deutschland. Berlin 17 Grad klar, Bremen 9 Grad nach Regen, Frankfurt am Main 11 Grad bedeckt, Dresden 18 Grad klar, Hamburg 9 Grad bedeckt, Kiel 11 Grad leichter Regen, Köln 8 Grad dunstig, Leipzig 13 Grad gering bewölkt, Rostock 16 Grad stark bewölkt und in Stuttgart sind es 9 Grad und es ist bedeckt. Aber egal wie das Wetter wird, kommen Sie gut in diesen Tag.
Infonacht.
Im Zoll- und Handelskonflikt mit den USA sucht die EU das Gespräch zu einer Beilegung auf verschiedenen Ebenen. Allein, wie es da um die Erfolgsaussichten steht, ist völlig unklar. Heute wird Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Weißen Haus erwartet, als erste europäische Regierungschefin seit der Eskalation des Konflikts. Sie gilt als mit Trump befreundet, nahm auch als einzige europäische Regierungschefin an seiner Amtseinführung im Januar teil. Zum jetzigen Besuch hieß es aus Brüssel, alles mit uns koordiniert. Von dort berichtet unser Korrespondent Thomas Spickhofen.
Ursula von der Leyen und Giorgia Meloni haben zur Vorbereitung des Besuches mehrfach miteinander telefoniert, bestätigt Kommissionssprecherin Arianna Podesta. Vergangene Woche sei das gewesen, diese Woche noch einmal. Jeder Kontakt zur US-Regierung sei willkommen, heißt es bei der Kommission, aber nur noch mal zur Erinnerung.
Of course, the negotiation competence is with the Commission.
Alle Zuständigkeit für Verhandlungen, die bleibe natürlich bei der Kommission. Und die führt nun schon seit Wochen Gespräche mit US-Stellen. Erst in der Hoffnung, die Eskalation des Konflikts vermeiden zu können, jetzt in der Hoffnung, sie wenigstens einzudämmen. Maro Šefčovič, der Handelskommissar, war ein paar Mal in Washington. Nach Darstellung der Kommission steht er praktisch im ständigen Kontakt mit US-Handelsminister Howard Lutnick. Auch auf anderen Ebenen würden Gespräche geführt. Die Schwierigkeit, sagt Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Parlament, bestehe vor allem darin herauszufinden, was genau die amerikanische Seite überhaupt wolle.
Solange das nicht halbwegs klar ist und auch die Geschäftsgrundlage für Verhandlungen gestiftet ist, ist das natürlich unheimlich schwierig, diese 90 Tage Friedensangebot von Herrn Trump dann wirklich als Verhandlungsgrundlage zu nutzen.
Auch SPD-Politiker Lange war gerade in Washington. In seinen Gesprächen unter anderem mit Abgeordneten und Gouverneuren aus dem republikanischen Lager hat er festgestellt, auch dort gibt es Kritik an den Zöllen.
Die wirtschaftlichen Konsequenzen dieser ungezügelten Chaos-Zollpolitik sind natürlich auch dort nicht verborgen geblieben.
Die 90-Tage-Pause, sagt Lange, sei auch diesem Druck geschuldet. Seine mit großer Geste verkündeten Zölle hat Donald Trump mit der Pause inzwischen zwar vorläufig wieder einkassiert, aber nur teilweise. Die Zölle auf Stahl und Aluminium sind gültig, ebenso die 25% auf Autos und auch die 10% Grundzoll, die praktisch für alle Einfuhren aus aller Welt gelten. Pausiert für 90 Tage wurden nur die Aufschläge. Im Fall der EU wären das plus 10, also insgesamt 20% gewesen. Die EU dagegen hat alles angehalten, auch die geplanten Maßnahmen gegen die Stahl- und Autozölle. Ein Zeichen des guten Willens findet man auf Seiten der EU. Wir wollen ernsthaft verhandeln. Eines der Angebote, ein kompletter Verzicht auf alle Zölle bei Gütern. Aber es gäbe auch Grenzen, sagt Kommissionssprecherin Podesta.
Einige Bereiche betrachten wir als unverzichtbar. Gesundheit zum Beispiel oder unsere Standards bei Lebensmitteln. Da gehen wir keine Kompromisse ein.
Wie heikel die Reisen von Regierungschefs mit EU-Themen im Gepäck und eigenen Interessen im Kopf sein können, haben zuletzt die Trips von Viktor Orban nach Moskau, Peking und Mar-a-Lago gezeigt. Dass aber Giorgia Meloni nur auf eigenen Vorteil bedacht sein könnte und es der Trump-Regierung dabei gelingt, einen Keil in die EU zu treiben, befürchtet Bernd Lange nicht.
Insofern, ja, soll Frau Meloni ihr Glück versuchen.
Sollte Meloni positive Nachrichten für Europa aus dem Oval Office mitnehmen, wird das ihre und die italienische Position in der EU zweifellos stärken.
Wir schauen nach Frankreich. Dort sind das Haushaltsdefizit und die hohe Verschuldung ein Problem, das ist bekannt. Am Dienstag hat Premierminister François Bayrou nach einem einberufenen Alarmkomitee Haushalt noch einmal gewarnt. Die finanzielle Lage Frankreichs könnte Handlungsspielräume enorm einschränken. Finanzminister Eric Lombard hatte schon Ende vergangener Woche von 40 Milliarden Euro gesprochen, die eingespart werden müssten. Die Voraussetzungen dafür sind denkbar schwierig, denn die Unsicherheit angesichts der US-Zollpolitik drückt die Stimmung in der französischen Wirtschaft. Und die Wachstumsprognosen für das laufende Jahr wurden zuletzt deutlich nach unten korrigiert. Caroline Diller berichtet und beschreibt nochmal das Setting beim sogenannten Alarmkomitee Haushalt.
Die Wahrheit erlaubt zu handeln, stand in großen Buchstaben an der Wand hinter François Bayrou. La vérité permet d'agir. Und der Premierminister war gekommen, um den versammelten Ministern, Gewerkschaftsvertretern und Sozialpartnern einige, aus seiner Sicht notwendige Wahrheiten zu präsentieren.
Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez.
Die finanziellen Ressourcen reichen nicht aus, weil Frankreich nicht genug produziert, so Bayrou. Und weil nicht genug gearbeitet wird.
Et nous ne travaillons pas assez.
Das alles verschärfe auch die Schuldenlage des Landes, so Bayrou. Ende letzten Jahres betrug der Schuldenstand rund 3,3 Billionen Euro. Das entspricht rund 113% der jährlichen Wirtschaftsleistung.
Une telle situation menace gravement notre indépendance.
Diese Situation bedroht unsere Unabhängigkeit. Die Schulden sind ein Teufelskreis, eine gefährliche Falle, aus der wir vielleicht nicht mehr herauskommen.
C'est un piège dangereux. Potentiellement irréversible.
Eric Coquerel sitzt für die linksradikale Partei LFI in der Nationalversammlung, ist dort Vorsitzender des Finanzausschusses. Im Sender RTL warnte Coquerel vor den Folgen eines harten Sparkurses. Was mich am meisten beunruhigt, wir werden öffentliche Ausgaben senken, das wird einen Rezessionseffekt nach sich ziehen. Wir werden die Erwartungen der Franzosen in Sachen Wohnung, Bildung, Umweltschutz nicht erfüllen und weiter hinterherhängen. Diese Politik ignoriert, dass sich die Zeiten geändert haben. Konkrete Vorschläge, um die Staatsfinanzen zu sanieren, hat Regierungschef Bayrou nicht gemacht, dafür aber zwei dicke rote Linien gezogen. Nein zur Erhöhung von Steuern und Abgaben und nein zu weiteren Schulden. Nun ist es Finanzminister Eric Lombard, der die Warnungen in konkrete Sparpolitik übersetzen muss. Mögliche Ansätze: Kürzungen im Gesundheitssystem oder die Abschaffung von Steuerfreibeträgen für Rentner. Diese Ideen sind politisch heikel und entsprechend vage, blieb Lombard im Interview mit France Info. Ab einem Alter von 60 Jahren nehmen Menschen mehr Leistungen in Anspruch, weil sie öfter krank sind. Das ist normal, es ist ein Solidarsystem. Und weil sie Renten beziehen. Zugleich zahlt man aber weniger Beiträge. Wir werden sehen, ob wir gemeinsam beschließen, das auszugleichen. Als Gemeinschaft im Dialog. Das Thema liegt auf dem Tisch. Konkret will Lombard im nächsten Jahr mindestens 40 Milliarden Euro sparen, um das Defizit von zuletzt rund 6 auf 4,6% zu drücken. Die Rahmenbedingungen sind denkbar schwierig. Zuletzt haben Konjunktur- und Statistikinstitute ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr deutlich nach unten korrigiert. Dabei spielen auch die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump eine Rolle, die der Wirtschaft weiter Sorge bereiteten, sagt Patrick Martin. Er ist der Präsident des Arbeitgeberverbandes MEDEF. Man weiß nicht, was in den 90 Tagen passiert oder danach, sagte Martin. In Anspielung auf die aus Washington angekündigte Zollschonfrist. Das hat den Stress ein bisschen gemildert, ihn aber nicht beseitigt. Und es kommen weitere Stressfaktoren hinzu. Die instabile politische Lage in Frankreich, die Haltung Chinas, die man auch bedenken muss. All das lastet auf vielen Entscheidungen. Neben allem hat François Bayrou noch ein Problem, nämlich die instabilen Verhältnisse im Parlament, wo sein Regierungsblock nur eine hauchdünne Mehrheit hat. Bis zum 14. Juli will Bayrou die groben Linien des Haushalts für 2026 vorstellen. Möglich, dass viele am französischen Nationalfeiertag dann wenig zu feiern sehen.
Caroline Düller berichtete aus Paris.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib. Am Ende hat es nicht gereicht für den FC Bayern. Die Münchner sind im Viertelfinale der Fußball-Champions League an Inter Mailand gescheitert. Nach einem 1:2 im Hinspiel schafften die Bayern in einem packenden Spiel in Mailand nur ein 2:2. Die Einzelheiten aus dem San Siro hat Taufik Kali.
Raus und aus, die letzte Ausfahrt für den FC Bayern auf der Road to Munich, wo das Champions League Finale steigt in diesem Jahr. Heißt San Siro Stadion Mailand. 2:2 am Ende. 2:1 im Hinspiel in München verloren. 2:2 in Mailand. Das reicht am Ende nicht. Mailand setzt sich mit 4:3 durch. Keine Tore in der ersten Hälfte. Dann Harry Kane. Große Hoffnung in der 52. Minute mit dem 1:0. Aber die Italiener nur 6 Minuten später doppelstark. Erst Lautaro Martinez, dann Benjamin Pavard. Die Italiener sind 2:1 vorne. Eric Dier 2:2. Die Münchner mit besten Möglichkeiten am Schluss schaffen es nicht. Sind traurig, sind geschlagen. Inter spielt gegen Barcelona. Ja, und der FC Bayern muss die Tränen trocknen.
Ein bitteres Aus für die Bayern also. Und noch etwas steht fest. Beim Champions-League-Finale in München wird kein deutsches Team dabei sein. Die Münchner waren der letzte deutsche Vertreter im Wettbewerb. Das eine Halbfinale Inter Mailand gegen Barcelona und im anderen Halbfinale stehen sich Paris Saint-Germain und Arsenal gegenüber. Die Londoner gewannen beide Spiele gegen Real Madrid. Das Hinspiel zu Hause 3:0 und nun auch das Rückspiel in Madrid 2:1. Wir schauen in die Handball-Bundesliga. Dort haben die Füchse Berlin einen wichtigen Sieg auf dem Weg zu einer möglichen deutschen Meisterschaft eingefahren. Der Spitzenreiter gewann das Spiel beim Verfolger THW Kiel mit 36:34. Die Kieler liegen damit nun 6 Punkte hinter den Füchsen und müssen ihre Meisterambitionen wohl begraben. Die Berliner hingegen festigen die Tabellenführung. Und Torwart Lasse Ludwig sieht sein Team auf einem guten Weg Richtung Titel.
Ja, momentan sind wir Erster. Trotzdem schauen wir von Spiel zu Spiel. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Jetzt kommt Hannover, dann haben wir auch noch eine schwere Champions-League-Aufgabe mit Aalborg. Aber momentan sieht es ganz gut aus.
Aber es gibt ein paar Teams, die die Füchse noch einholen wollen, darunter der SC Magdeburg. Die Magdeburger haben 3 Spiele weniger, können aber bei 3 Siegen bis auf einen Punkt an Berlin heranrücken. Und ihre Hausaufgaben gegen den Tabellenelften aus Stuttgart haben sie gemacht mit einem klaren 31:20. Aus Magdeburg, Frank Martin.
Am Ende gab es dann doch diesen erwartet deutlichen Heimerfolg im Nachholspiel gegen den TBV Stuttgart für den SC Magdeburg, den Titelverteidiger in der Handball-Bundesliga. 31:20 gewinnt der SC Magdeburg vor ausverkauftem Haus. Im ersten Durchgang allerdings hatten die Magdeburger eine Viertelstunde lang Probleme. Stuttgart hielt gegen. Zur Halbzeit allerdings führte der SC Magdeburg bereits mit 3 Toren 14:11. Im zweiten Durchgang lief es dann noch viel, viel besser für die Magdeburger. Und spätestens in der 48. Minute beim 23:17 war die Partie zugunsten der Magdeburger entschieden. Am Ende gewinnt Magdeburg 31:20. Erfolgreichster Werfer Matthias Musche mit 7 Toren. Magdeburg schlägt Stuttgart 31:20 und sammelt weiter wichtige Punkte im Kampf um die Titelverteidigung.
Ein Team, das seinen Titel dieses Jahr nicht verteidigen wird, ist der MTV Stuttgart. Die Volleyballerinnen verloren zu Hause mit 1:3 gegen den Dresdner SC und verpassen damit den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Die Dresdnerinnen treffen im Endspiel auf den Rekordmeister Schwerin. In der Volleyball-Bundesliga der Männer hat Friedrichshafen derweil im Halbfinale ein Spiel 5 gegen Lüneburg erzwungen. Die Friedrichshafener siegten am Abend gegen die SVG mit 3:2. Beide haben nun jeweils 2 Halbfinalspiele gewonnen. Die Entscheidung fällt am Samstag in Lüneburg. Der Endspielgegner steht derweil schon fest. Der Serienmeister, die Berlin Volleys, spielen auch dieses Jahr wieder um den Titel.
Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Juliette Groß. Eine von der Bundesregierung gecharterte Maschine mit Afghanen an Bord ist am Flughafen Leipzig gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Die Mehrzahl sei weiblich. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
An Bord befanden sich demnach auch 45 Kinder und Jugendliche. Die Maschine war in Islamabad gestartet. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die alle eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage haben. Das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte hat die Charterflüge für afghanische Flüchtlinge nach Deutschland begrüßt. Der zuständige Projektbeauftragte sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Sicherheitsüberprüfungen fänden mittlerweile auf einem extrem hohen Niveau statt.
Der Bundesstaat Kalifornien hat wegen der weitreichenden Sonderzölle von US-Präsident Trump Klage eingereicht. Die Klage richtet sich neben anderen Regierungsmitgliedern auch gegen Trump selbst. Aus der Nachrichtenredaktion Henning Knipp.
Der kalifornische Gouverneur Newsom und der dortige Generalstaatsanwalt argumentieren, dass der Präsident mit der Einführung der neuen Zölle seine verfassungsmäßigen Befugnisse überschreitet. Die US-Verfassung sehe die Zuständigkeit für die Erhebung von Zöllen ausschließlich beim Kongress. Kalifornien für sich allein wäre als eigener Staat die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Besonders die Landwirtschaft und die technologiegetriebene Exportwirtschaft leiden unter den Sonderzöllen. Ein Großteil der chinesischen Importe wird über kalifornische Häfen in die USA eingeführt. Zudem ist der Westküstenstaat ein bedeutender Handelspartner für die Nachbarländer Mexiko und Kanada.
Das Auswärtige Amt hat Russland aufgefordert, die Kriminalisierung wissenschaftlicher Arbeit einzustellen. Hintergrund ist die Einstufung zweier deutscher Wissenschaftsorganisationen als unerwünscht bzw. extremistisch. Betroffen sind nach Informationen des RBB die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, und die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGO. Aus Berlin, Thorsten Mandalka.
Wie auf Anfrage von rbb24 Recherche erst jetzt bekannt wurde, hatte das Auswärtige Amt am 27. März den russischen Botschafter zu einem dringenden Gespräch ins Ministerium geladen. Die Einstufung der DGO als extremistisch hat besonders schwerwiegende Folgen für die wissenschaftliche Arbeit der traditionsreichen Forschungsgesellschaft. Mitgliedern und Kooperationspartnern der DGO drohen Haftstrafen von bis zu 12 Jahren. Da die Strafandrohung nicht nur für russische Staatsbürger gilt, mahnen sowohl das Auswärtige Amt als auch die Sicherheitsbehörden deutsche Osteuropa-Forscher zu Vorsicht bei Reisetätigkeiten. In den vergangenen Monaten kam es zu Hackerangriffen auf die DGO, die nach Aussagen von Experten aus dem Umfeld russischer Dienste kamen.
Das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Osten länger heiter, im Westen zeitweise Schauer und einzelne Gewitter, 7 Grad in der Eifel bis 28 Grad an der Oder. Am Freitag örtlich Schauer bei 8 bis 22 Grad. Am Samstag im Norden wechselhaft, im Süden mehr Sonne, 11 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir beginnen mit einer Gefahrenmeldung für den Ilm-Kreis. Durch einen Ausfall der Telefonanlage ist derzeit der Notruf 112 im Ilm-Kreis nicht zu erreichen. Im Notfall ist der Notruf über 110 möglich. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. A2 Braunschweig Richtung Berlin zwischen Helmstedt Zentrum und Allerengersleben 4 Kilometer stockender Verkehr an einer Baustelle. Und die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Umleitungsempfehlung ab Homberg-Efze die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld-West. Weiterhin gute Fahrt, kommen Sie gut in diesen Tag.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber einen schönen guten Morgen. Papst Franziskus ist immer wieder für eine Überraschung gut. Kurzfristig empfängt er das britische Königspaar, obwohl die Audienz zuvor noch wegen seiner angeschlagenen Gesundheit abgesagt worden war. Auf dem Petersplatz begrüßt der 88-Jährige im Rollstuhl die Gläubigen, ebenfalls völlig überraschend. Denn Franziskus muss sich eigentlich noch schonen nach der schweren Lungenentzündung, die mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt wurde und auch noch gar nicht so lange her ist. Zeitweise schwebte der Papst in Lebensgefahr. Doch auch danach sorgt Papst Franziskus für so manche Überraschung. Möglicherweise auch an Ostern. Elisabeth Pongratz berichtet.
An sich sollte sich der Papst schonen, doch immer öfter zeigte sich in der Öffentlichkeit.
Buona Domenica delle Palme.
Einen frohen Palmsonntag, eine gesegnete Karwoche.
Buona Settimana Santa.
Vor rund 20.000 Menschen ließ sich Franziskus am Ende der Festmesse im Rollstuhl auf die Altarbühne vor dem Petersdom fahren. Seine Stimme ist schwach, aber er hat keine Kanülen mehr in der Nase, über die er mit Sauerstoff versorgt wird. Ein paar Tage zuvor war er plötzlich in der Basilika aufgetaucht, in schwarzer Hose, einem langärmeligen Shirt und einer Art Poncho darüber. Er begegnet einem Jungen, fragt ihn nach seinem Namen. Ebenso segnet er ein Baby, das ein Vater trägt. Franziskus braucht diese Kontakte. Davon ist der Vatikan-Korrespondent Hendro Munstermann vom Nederlands Dagblad überzeugt.
Dieser Papst ist ein Papst der Nähe. Und gerade diese Nähe braucht er. Und im Krankenhaus fehlt ihm gerade dies, was ihn zu Papst Franziskus macht. Und ich glaube, deswegen war es für ihn eine sehr schwierige Zeit.
Zur Entlassung am 23. März hatten die Ärzte 2 Monate vollständige Schonung verordnet. Doch vor knapp 2 Wochen begann ein Überraschungsauftritt nach dem anderen. Der Auftakt war zum Jubiläum der Kranken. Auf den Petersplatz waren für die Festmesse Tausende gekommen. Der Auftritt des Papstes dauerte kaum 10 Minuten, doch er hatte eine Botschaft.
Der Papst wollte bestimmt auch sich selber als Kranke unter den Kranken zeigen. Er hat auch mehrmals in Texten darüber geschrieben, dass er jetzt auch selbst spürt, wie eine Schwachheit auch eine Stärke sein kann, wie eine Schwachheit auch helfen kann, um die Wirklichkeit, die wir alle leben und unsere Zerbrechlichkeit zu verstehen vom Inneren her. Dieser Papst ist auch ein solidarischer Papst.
Inzwischen hat er offiziell seine Audienztermine aufgenommen. Zu Beginn der Woche gab der Vatikan erstmals einen Arbeitstermin bekannt. Auch wenn Franziskus selbst im Krankenhaus gearbeitet hatte, auch wenn er das britische Königspaar zu einer privaten Audienz empfing. Überraschend natürlich. Franziskus tut, was geht und was er gerade als wichtig ansieht. Wie etwa das jetzige Jubiläumsjahr, das unter dem Motto »Pilger der Hoffnung« stattfindet. So Buchautor Marco Politti.
Es ist der Wunsch von Franziskus, wenigstens das ganze Jubiläumsjahr noch da zu sein und als Papst mit den Pilgern, mit den Gläubigen dieses Jahr zu feiern. Das ist sozusagen sein nächstes Ziel.
Zu den wichtigen Osterfeierlichkeiten hat Papst Franziskus mehrere Termine bereits delegiert. So werden etwa die Osternacht, in der die Auferstehung Jesu Christi gefeiert wird, und die Ostermesse von Kardinälen geleitet. Möglicherweise wird er dennoch öfters erscheinen. Überraschend und unangekündigt, wie so oft.
Elisabeth Pongratz berichtete aus Rom.
Wirtschaft.
Bisher galten die USA als sichere Region für die Geldanlage. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump verlieren die US-Börsen aber deutlich. Viele Anlegerinnen und Anleger sind durch den Regierungskurs verunsichert. Sollte man sich nun zumindest zum Teil aus den USA verabschieden? Wie ermittelt man überhaupt sein eigenes sogenanntes Klumpenrisiko in Sachen USA? Andreas Braun berichtet.
Die Börsen wackeln, die Kurse fallen. Die US-Regierung unter Donald Trump sorgt für Verunsicherung, auch in Deutschland. Sollte man jetzt um die USA als Aktionär einen großen Bogen machen? Tatsächlich strich ein Hauch von Panik übers Börsenparkett, als Donald Trump seine Zölle ankündigte. Doch Privatanleger bewahren derzeit noch Ruhe, meint Christian Röhl, Chefökonom bei Scalable Capital.
Der große Teil der Anlegerinnen und Anleger im Scalable Broker hat ja einen sehr langfristigen Fokus, hat ETF-Sparpläne und auch ETF-Positionen. Und da sehen wir keine Veränderungen. Also es sind keine Sparpläne jetzt panisch gekündigt worden. Wir sehen keine starken Abflüsse aus ETFs, auch nicht aus speziellen Amerika-Produkten.
Viele private Fondssparerinnen und Fondssparer haben jahrelang in den sogenannten Weltindex, den MSCI World, gespart. Der investiert zwar breit gestreut in 1400 Aktien aus 23 Industrieländern, aber eben mit einem starken Schwerpunkt USA. Rund 70% des MSCI entfällt auf US-Aktien. Wer dieses US-Schwergewicht verringern will, der hat mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel bei neuen Käufen stärker auf Europa als Anlageregion achten, meint etwa Carmen Band von der Kidron Vermögensverwaltung.
Wir kombinieren zum Beispiel gerne den S&P 500 mit dem Eurostock 600. Dann haben Sie 1100 Unternehmen, rund die Hälfte aus den USA, die andere Hälfte aus Europa. Das ist zum Beispiel schon ein ziemlich gutes Depot.
Alternativ zum MSCI World könnte man aber auch stärker die Schwellenländeraktien aus den sogenannten Emerging Markets ins Depot holen. Dabei sind dann auch Aktien aus Ländern wie China oder Brasilien an Bord. Auch für die Schwellenländer gibt es eigene Indizes. Private Investoren können aber auch auf eine andere Art ihren Anlagefokus ein bisschen verschieben, sagt Christian Röhl. Dabei fällt der US-Anteil ebenfalls ein wenig kleiner aus.
Beispielsweise Anlegerinnen und Anleger, die sagen, sie möchten vielleicht Aktien haben, die nicht so technologielastig sind, die etwas günstiger bewertet sind, die auch höhere Ausschüttungen ermöglichen, wo dann ein mögliches Gegengewicht zum klassischen Weltportfolio ein Dividendenindex wäre.
Und auch auf solche Dividendenindizes gibt es natürlich die beliebten Indexfonds. Aber sollte man seine bestehenden US-Aktien oder Fonds und ETFs nun verkaufen oder zumindest reduzieren? Davon raten die Experten mehrheitlich ab. Die USA als Anlageregion wegen der Zollpolitik von Donald Trump abzuschreiben, wäre ein Fehler, meint auch Vermögensverwalterin Carmen Band.
Wenn jetzt der weltweite Handel nicht ganz unterbunden wird durch Zölle, dann wird auch das erfolgreiche Wirtschaften immer weitergehen. Und ich würde die USA jetzt nicht aus dem Depot eliminieren, weil da gibt es einfach sehr viele sehr gute Unternehmen.
Auch wenn die Börse derzeit von viel Unsicherheit geprägt ist, die Devise bleibt, nicht übereilt verkaufen, mit einem langen Zeithorizont weiter auf den Aktienmarkt setzen und dann und wann einmal die Zusammensetzung des eigenen Depots überprüfen.
Dass es nicht billig ist, ein Haus zu bauen, ist allseits bekannt. Auch, dass es von Jahr zu Jahr teurer wird. Anders gesehen ist es aber nicht so, dass es deutlich billiger wäre, Wohnraum zu mieten. Stichwort Wohnraummangel auch. Im als reich geltenden Bundesland Bayern ist das Bauen für immer weniger Menschen bezahlbar. Deshalb fordern viele von den Kommunen, mehr zu bauen, um dem Wohnraummangel entgegenzuwirken. Der Freistaat hat sich lange damit gebrüstet, hier für finanzielle Unterstützung zu sorgen. Allerdings ist ihm jetzt wohl das Geld ausgegangen, wie Eva Eichmann erklärt.
Anzing im Landkreis Ebersberg. Auf diesem Grundstück will die Gemeinde bauen. Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten, sagt Bürgermeisterin Katrin Alte.
Wir wollten hier auf diesen 2.500 Quadratmetern, die über 2 Millionen Euro wert sind, 24 preisgünstige Wohnungen bauen. Für die Bürgerinnen und Bürger in Anzing, für Auszubildende, junge Leute, die bei uns in der Feuerwehr sind, für Grundschullehrer, für alle, die eine bezahlbare Wohnung suchen.
Alles soweit vorbereitet. Spatenstich sollte im Herbst sein. Eigentlich.
Wir sind sehr weit in den Planungen. Wir sind eigentlich fertig. Unsere Ausschreibungsunterlagen liegen versandbereit vor. Leider kam vor 14 Tagen der Brief von der Regierung von Oberbayern, dass der vorzeitige Maßnahmenbeginn nicht genehmigt ist. Das heißt, wir können nicht bauen, weil kein Geld im Fördertopf ist.
Ganz ähnlich die Lage im benachbarten Poing. Auch hier baut die Kommune. Ein Teil ist fast fertig. Für den nächsten Bauabschnitt gilt seit Dezember ein Baustopp. Völlig überraschend, genauso wie in Anzing. Die Bürgermeisterin ist sauer.
Wir können Stand heute nicht bauen und wir hoffen jetzt, dass sich da noch was ändert, dass neue Förderungen kommen oder zumindest die Information, wie es jetzt weitergeht.
Gerade im Speckgürtel der Stadt München werden diese Wohnungen dringend gebraucht, denn reguläre Mietpreise sind für viele Menschen gar nicht mehr zu bezahlen. 2024 und 2025 hat Bayern jeweils rund 1,1 Milliarden Euro bereitgestellt, um sozialen Wohnungsbau in den Kommunen zu unterstützen. Dass davon nichts mehr übrig ist, das hat jetzt viele kalt erwischt. Auch Landrat Robert Niedergesess ist entsetzt. Die Wohnungsnot gerade rund um München sei groß, sagt er.
Es stellt uns vor große Herausforderungen. Wir bekommen für Menschen, die diesen Wohnraum dringend brauchen, für Menschen, die unsere Gesellschaft organisieren, die auch hart arbeiten, aber eben nicht so viel verdienen, dass sie sich auf dem freien Markt hier Wohnraum leisten können, brauchen wir dringend Wohnraum. Und jeder Monat oder jedes Jahr, das ins Land zieht, ohne bezahlbaren Wohnraum wird schwierig werden.
Die Anzinger Bürgermeisterin hat gemeinsam mit dem Landrat einen offenen Brief an Bauminister Bernreiter geschrieben. Sie versuchen auf allen Kanälen auf die finanzielle Lage aufmerksam zu machen. Bayern habe in den vergangenen beiden Jahren auf Rekordniveau den Wohnungsbau gefördert, sagt Christian Bernreiter. Aber jetzt seien die Fördertöpfe leer, muss er einräumen.
Wir schauen uns das an, was wir machen können. Jeden Einzelfall schauen wir, ob wir da helfen können. Aber ansonsten muss ich auf den neuen Doppelhaushalt 26/27 verweisen. Und dann wissen wir auch, was vom Bund zur Verfügung steht.
Ob es im kommenden Jahr wieder Fördermittel geben wird, ist also noch völlig offen. Und damit auch, wann die geplanten Wohnungen in Anzing und Poing gebaut werden können.
Die ARD-Infonacht.
Marode Brücken in Deutschland, da gibt es leider viele Beispiele. Im vergangenen Jahr stürzte die Carola-Brücke in Dresden ein. In Berlin ist seit Wochen eine wichtige Autobahnbrücke gesperrt. In Magdeburg seit gestern eine zentrale Brücke in der Innenstadt. Nach Einschätzung der Organisation Transport and Environment, T&E, sind allein rund 16.000 Brücken, für die der Bund zuständig ist, baufällig. Was kann die kommende Regierung tun und was steht im Koalitionsvertrag? Welche Rolle spielt dabei das Milliardensondervermögen für Infrastruktur? Einzelheiten dazu von Jennifer Klein.
Das Bundesverkehrsministerium selbst geht davon aus, dass etwa 8000 Brücken, für die der Bund zuständig ist, modernisiert werden müssen und die Hälfte davon auch mit besonders hoher Priorität. Ganz anders sieht das die Umweltorganisation Transport and Environment. Sie denkt, dass die Bundesregierung das Thema Brücken unterschätzt und rechnet mit doppelt so vielen baufälligen Brücken in der Hand des Bundes, rund 16.000 also. Insgesamt müsste die Bundesregierung oder könnte die Bundesregierung vieles beschleunigen, zum Beispiel Bürokratie abbauen, dass Brücken einfach schneller gebaut bzw. modernisiert werden können, aber auch für mehr Personal auf ganz unterschiedlichen Ebenen sorgen. Sowohl, dass die zuständigen Behörden gut ausgestattet sind, aber eben auch das Thema Fachkräfte, was ja viel diskutiert wird, dass also genügend Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter hier sind, um die Brücken dann auch zu bauen. Und dann dritter Punkt, genug Geld bereitstellen. Da könnte in diesem Fall auch das Sondervermögen helfen. Es ist wichtig zu wissen, dass auch der reguläre Bundeshaushalt immer gewisse Investitionen in die Infrastruktur vorsieht. Das war damals auch den Grünen sehr wichtig, bevor sie die Zustimmung für das Sondervermögen im alten Bundestag gegeben haben, dass eben durch dieses Sondervermögen nur zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur bezahlt werden. Klar ist, der Bedarf ist groß, nicht nur was die Brücken angeht, sondern auch Straßen und Radwege und auch die Infrastruktur der Bahn ist ja bekanntlich sehr marode. Am Ende ist es die Aufgabe der Politik, hier zu entscheiden, was am wichtigsten ist.
Kultur.
Der US-amerikanische Regisseur Ryan Coogler gilt als eine der wichtigsten Stimmen im Black Cinema. Mit seinen Filmen über Gewalt an Afroamerikanern oder über die Black Panther-Bewegung gewann er schon früh Preise und machte sich einen Namen. Der große Erfolg, auch bei den Oscars, kam mit den Marvel-Verfilmungen des Black Panther-Superhelden und der Fortsetzung Wakanda Forever. Heute kommt sein bisher persönlichster Film in die Kinos, Blood and Sinners, zu Deutsch Blut und Sünder. Anna Wollner stellt ihn Film und Regisseur vor.
Es kursieren Legenden über Menschen mit der Gabe, Musik zu machen, die so wahr ist, dass sie Geister aus der Vergangenheit beschwören kann. Aber sie vermag auch den Schleier zu durchdringen zwischen Leben und Tod.
Es ist eine Prophezeiung und eine Ansage zugleich in Blood and Sinners, ein Südstaaten-Vampir-Musical mit Slasher-Elementen. Eine Mischung, wie man sie zuvor noch nie gesehen hat und deren einzelne Genre-Elemente dann doch irgendwie auch in die Irre führen. Es geht in Blood and Sinners um Vampire, um Musik, um Horror, aber doch auch um so viel mehr. Um Rasse, um Freiheit, um Akzeptanz, um die Auswirkungen von Kolonialismus.
Wir waren lange weg. Jetzt sind wir zurück.
Seid ihr Zwillinge?
Nein, wir sind Cousins.
Kugler siedelt seinen fünften Film 1933 im Mississippi-Delta an. 60 Jahre nach dem Ende der Sklaverei sind die Klassenunterschiede noch immer enorm. Die beiden Zwillinge Steak and Smoke, gespielt von Michael B. Jordan, kommen mit prall gefüllten Taschen aus Chicago zurück in ihre Heimat, waren dort in Bandenkriege verwickelt. Angeblich haben sie für Al Capone gearbeitet. Zu Hause wollen sie mit dem Geld einen Safe Space für ihre Community schaffen, einen Juke-Joint, eine Art Club in einem abgelegenen Gebäude. Perfekt für ihre Bedürfnisse, das Leben und die Musik zu feiern.
Hört mal her. Das ist keine private Feier.
Wollt ihr was trinken? Wollt ihr richtig schwitzen, bis alle stinken?
Doch der Eröffnungsabend eskaliert, als ungebetene Gäste vor der Tür stehen.
Wir haben ein Problem, Leute. Was zur Hölle ist hier los?
Ah, wir haben was von einer Feier gehört. Für diese Welt seid ihr längst gestorben.
Ab da kippt die rauschhafte, berauschende Stimmung des Films und wird zu gnadenlosem Vampirsplätter mit spritzendem Blut und durchgebissenen Kehlen in der Scheune.
Ich kann euch vor eurem Schicksal bewahren.
Wir müssen nicht bewahrt werden.
Doch müsst ihr.
Und du bist?
Ich bin euer Ausweg.
Kugler findet für diesen Vampir-Wahnsinn nicht nur betörend schöne Bilder, gedreht im IMAX-Format, sondern auch die perfekt passende Musik mit einem bluesgetränkten Soundtrack von Ludwig Göransson. Und einem sehr persönlichen Ansatz in der Geschichte.
Very, very, very personal. It starts with my relationship with my uncle.
Es beginnt mit meiner Beziehung zu meinem Onkel. Er war das älteste männliche Mitglied meiner Familie, geboren und aufgewachsen in Mississippi. Und die meisten meiner anderen Familienmitglieder, die Teil der großen Westwanderung waren, kamen aus Texas. Er war also so etwas wie ein Außenseiter, weil er aus dem Staat Mississippi kam. Und er liebte Bluesmusik. Er hat sie immer gehört. Er war meine Einführung in die Musik. Daher kommt also die musikalische Seite.
So that's where the music side of it comes from.
Blood and Sinners ist eine Wucht auf ganz vielen Ebenen. Der Geschichte, der Visualität, der Verflechtung von Musik und Story, der Einbettung schwarzer Geschichte, der Dichotomie von Kirche und Blues. Ein Film mit Biss, der die größtmögliche Leinwand verdient hat.
Anna Wollner über Blood and Sinners ab heute neu im Kino.
Standpunkte.
Ein Charterflug mit über 100 Afghaninnen und Afghanen ist gerade in Leipzig angekommen. Weitere solcher Flüge sind demnächst geplant. In Pakistan warten jetzt noch etwa 2600 Menschen auf ihre Ausreise. Die noch amtierende Bundesregierung hatte es ihnen zugesagt, weil sie vom Taliban-Regime bedroht sind, zum Beispiel weil sie Ortskräfte der Bundeswehr waren. Unionspolitiker kritisieren das Aufnahmeprogramm und verweisen darauf, dass die voraussichtlich nächste Bundesregierung dieses Programm beenden will. Unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein hat für diese Ablehnung kein Verständnis.
Die Debatte über die Aufnahmeprogramme gefährdeter Menschen aus Afghanistan ist schäbig, der Zeitpunkt irritierend. Insbesondere die CDU muss sich fragen lassen, was sie damit gerade jetzt bewirken will. Warum diese zur Schau gestellte Empörung so kurz bevor Friedrich Merz das Kanzleramt übernimmt und damit auch viel Verantwortung? Der Verdacht drängt sich auf, die CDU will innenpolitisch punkten. Doch dafür eignet sich das Thema nicht. Wenn Deutschland in der Welt ein verlässlicher Partner sein möchte, dann gilt ganz grundsätzlich, Verträge werden eingehalten, Zusagen erfüllt. Das heißt konkret, Afghaninnen und Afghanen, die eine Zusage erhalten haben, sollte Deutschland einfliegen und aufnehmen. Das sollte eigentlich auch für die CDU selbstverständlich sein.
Unser Berlin-Korrespondent Philipp Eckstein. Auch das Nachrichtenportal T-Online kritisiert die Ablehnung und verweist auf die Menschenrechtslage in Afghanistan.
Nur weil der Ukraine-Krieg und US-Präsident Trumps Zolltiraden die humanitäre Krise am Hindukusch aus den Schlagzeilen verdrängt haben, heißt das nicht, dass die Bundesregierung nicht mehr an ihre Zusagen gebunden wäre. Und nur weil sich der gesellschaftliche Diskurs mittlerweile auf Abschiebeflüge in die andere Richtung fokussiert, dürfen Menschen, die während des Bundeswehreinsatzes als Übersetzer oder Fahrer für deutsche Behörden ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, nicht einfach im Stich gelassen werden. Viel eher ließe sich die Frage stellen, warum sie nicht schon längst in Sicherheit gebracht worden sind.
Der Kölner Stadtanzeiger kann nachvollziehen, dass die Union irreguläre Migration begrenzen will, aber nicht, dass sie die Rettung von Menschen vor den Taliban kritisiert.
Es werden Menschen ausgeflogen, die sicherheitsüberprüft sind, längst über eine entsprechende Zusage verfügen, Hab und Gut in Afghanistan verlassen haben und auf gepackten Koffern in Pakistan sitzen. Im Spätsommer 2021 mussten Tausende in einem dramatischen Einsatz aus Afghanistan herausgeholt werden, übrigens unter der Ägide einer CDU-Verteidigungsministerin. Und erst vor ein paar Tagen wurden dort wieder Menschen hingerichtet, öffentlich. Dass deutsche Politiker, die solche Verhältnisse damals für unzumutbar hielten, heute mit dem Gestus der Empörung meinen, man könne sogar besonders gefährdete Einheimische ruhig ihrem Schicksal überlassen, ist bitter.
Und die Rheinzeitung aus Koblenz meint, dass die Union mit ihrer Empörung maßlos über das Ziel hinausschieße.
Sie begibt sich damit auf dünnes Eis, denn ihr künftiger Kurs in dieser Frage ist noch unklar. Zwar heißt es im neuen Koalitionsvertrag, man werde freiwillige Aufnahmeprogramme, zum Beispiel für Afghanistan, beenden. Hinzugefügt ist aber wohlweislich die Einschränkung so weit wie möglich, denn bei den Aufnahmezusagen für insgesamt noch rund 2600 Menschen handelt es sich rechtlich um Verwaltungsakte, auf die sich Betroffene berufen und auch klagen können. Ob die CDU diese nach Regierungsantritt einfach zurücknehmen kann, ist sehr fraglich. Die künftige Kanzlerpartei sollte sich besser mäßigen.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Simone Kienzle.
Der Stichtag.
Heute vor 50 Jahren übernehmen in Kambodscha die Roten Khmer die Macht. Ihre Herrschaft kostet fast ein Viertel der Bevölkerung das Leben. Michael Kruse blickt zurück.
Viele Jahre sind die kommunistischen Roten Khmer nur eine kleine, unbedeutende Widerstandsgruppe. Doch das ändert sich ab 1965, als der Vietnamkrieg nach Kambodscha überschwappt. 1970 kommt es zum Staatsstreich. Das Militär stürzt den langjährigen Regierungschef Prinz Sihanouk. Die Roten Khmer werden so mächtig, dass sie am 17. April 1975 in die Hauptstadt Phnom Penh einmarschieren. Es sind meist junge Soldaten, fast noch Kinder.
This is NBC Night. WNBC TV, Channel 4 in New York.
The whole city, all 2 million people.
Hier ist die ganze Stadt in Aufruhr. Millionen Menschen, tausende Verletzte aus den Krankenhäusern mit amputierten Armen und Beinen, buchstäblich auf die Straßen geworfen, um dort zu sterben.
Ihr Anführer ist Pol Pot, der berüchtigte Bruder Nummer 1, wie er im Kampfjargon heißt, agiert meist im Verborgenen. Es gibt nur wenige Fotos von ihm. Pol Pot träumt von einer reinen Agrargesellschaft, einem Bauernstaat. Die Bevölkerung in den Städten ist der erklärte Klassenfeind und wird zur Arbeit auf den Feldern gezwungen. Innerhalb von nur 3 Tagen verwandelt sich die quirlige 2-Millionen-Metropole Phnom Penh in eine Geisterstadt. Zehntausende sterben bei den Gewaltmärschen. Ein Überlebender erinnert sich.
Niemand besaß Eigentum. Keine Uhr, keine Schuhe, keinen Topf zum Kochen. Die Soldaten der Roten Khmer dagegen hatten alle Rechte. Sie aßen, was sie wollten. Sie töteten, wen sie wollten.
Die Steinzeitkommunisten zerstören Schulen, kulturelle und religiöse Einrichtungen, aber auch Industriebetriebe. Im Januar 1979 rückt die vietnamesische Armee in Kambodscha ein. Pol Pot flieht in den Dschungel. Es ist das Ende der fast 4-jährigen Terrorherrschaft der Roten Khmer in Kambodscha. Die begann am 17. April 1975. Heute vor 50 Jahren.
Das war der Stichtag von Michael Kruse und das war auch die ARD-Infonacht. Mein Name ist Maja Weber. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Es ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der B102 Luckau Richtung Jüterbock. Zwischen den Abzweigen nach Waltersdorf und Reinsdorf liegt ein Ast auf der Fahrbahn der B102. Stadtverkehr Berlin, Niederschöneweide auf der Köpenicker Landstraße beginnen am Morgen Bauarbeiten an Stromleitungen. Bis Ende Juni ist die Fahrbahn stadtauswärts hinter der Minna-Todenhagen-Straße auf zwei Fahrstreifen verengt. Friedrichsfelde-Rienstraße, vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Rummelsburg, Nöldnerstraße, zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Grund sind Tiefbauarbeiten bis Ende Mai. Weißensee, die Peaceporter Straße, ist zwischen Bitburger Straße und Darßer Straße nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Und Wilmersdorf-Hildegardstraße zwischen Bundesallee und Liefländische Straße, Sperrung wegen eines Kraneinsatzes bis 20 Uhr. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur noch eine Spur frei und das Linksabbiegen ist nicht möglich. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
6 Uhr an diesem Donnerstagmorgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Und ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Angela Ulrich bin ich. Hamas Dreiecke auf einer Unitür gesprüht, Hörsaalbänke rausgeschraubt oder gerissen, um sich damit zu verbarrikadieren. Der Protest gegen Israels Politik in Nahost hat auch in Berlin wieder zu Gewalt geführt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Berliner Polizei hat am Abend einen besetzten Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität geräumt. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren gestern Nachmittag in einen Saal auf dem Campusgelände Nord eingedrungen. Die HU-Leitung hatte die Polizei um die Räumung gebeten. Yasser Speck, RBB 24.
Die Polizei hat um kurz nach 20 Uhr alle Besetzerinnen und Besetzer herausgeholt. Von allen Aktivisten wurde die Identität festgestellt und ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. In Einzelfällen auch wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Der Hörsaal sei verwüstet, so heißt es von der Polizei, es gebe Schmierereien und Sachbeschädigungen im Innern. Ein Demonstrant wurde bei der Räumung verletzt, die Polizei war mit rund 300 Einsatzkräften präsent, von ihnen wurde niemand verletzt.
Der Brandenburger Finanzminister und BSW-Landeschef Krumbach gibt sein Parteiamt ab. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin solle voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst bei einem Parteitag gewählt werden, sagte Krumbach am Abend. Er begründete seinen Schritt mit der Doppelbelastung. Als Finanzminister und Vizeministerpräsident könne er sich nicht in dem Maße um die Partei kümmern, wie es notwendig sei. Krumbach ist seit Mai vergangenen Jahres Vorsitzender des BSW in Brandenburg. Der Generalsekretär der Brandenburger SPD, Fischer, sagte, er habe Respekt vor Krumbachs Entscheidung. Die Koalition mit dem BSW sei weiter stabil. Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist am Abend am Flughafen Leipzig-Halle gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die bereits eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten hatten. Neue Zusagen würden nicht erteilt. Etwa 2600 besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan warten nach Angaben des Auswärtigen Amtes derzeit noch in Pakistan auf ihre Aufnahme in Deutschland. Politiker der Union haben empört auf die noch für April geplanten Flüge reagiert. Das Auswärtige Amt hat die russische Regierung aufgefordert, wissenschaftliche Arbeit nicht weiter zu kriminalisieren. Hintergrund ist die Einstufung zweier deutscher Wissenschaftsorganisationen als unerwünscht bzw. extremistisch. Betroffen sind die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, wie auf Anfrage von RBB24.